So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge One on One. Mein Name ist Till Uhrig und hier unterhalte ich mich so grob alle zwei Wochen mit den interessantesten Menschen aus der Welt der Agenturen und des Marketings. Und mein heutiger Gast ist Sandra Harzer-Kurks. Sandra kennt ihr nicht nur, weil sie Sprecherin der Geschäftsführung von Territory ist und damit nebenbei meine Chefin, sondern vielleicht auch, weil mit ihr hier im Podcast alles angefangen hat. Wir haben vor etwas mehr als zwei Jahren hier die erste Folge aufgezeichnet und man kann schon sagen, seitdem ist die Welt ein bisschen eine andere geworden. Es gab die KI-Revolution, die Multikrisen haben sich extrem verschärft. Mit dem Aufstieg von TikTok hat sich die Social-Media-Landschaft auch nochmal komplett umgekrempelt, um nur so ein paar Beispiele zu nennen. Die Welt ist also tatsächlich eine andere als im Jahr 2022. Höchste Zeit also, dass wir uns mal wieder zu dem einen oder anderen Thema ein bisschen austauschen, denn ich bin gespannt zu erfahren, was Sandra als Führungspersönlichkeit an der Spitze einer großen Agentur so beschäftigt in diesen wilden Zeiten. Hi Sandra, schön, dass du da bist.
Hi Till, ich freue mich auch hier zu sein.
Es gibt ja nicht nur unseren zweijährigen kleinen Podcast-Geburtstag, sondern es gibt noch einen zweiten, viel wichtigeren Geburtstag. Territory ist jetzt gerade 8 Jahre alt geworden schon. Herzlichen Glückwunsch uns allen. Um mal so ein bisschen so eine Zeitreise in die Vergangenheit zu machen, was damals war. Also erstens war Obama noch Präsident vor 8 Jahren. Ich war noch nicht auf Instagram, habe ich festgestellt. Instagram hatte auch noch keine Videofunktion. Mhm. Erst kurz danach kam dieses IGTV, über das ja alle gesprochen haben. Es gab auch noch kein Teams. Microsoft Teams, weil die Pandemie ja auch noch nicht stattgefunden hatte und wir noch keine Videocalls gemacht haben. Schon ziemlich andere Zeit, oder?
Absolut.
Was hat sich denn für dich in diesen 8 Jahren am massivsten verändert? Also wie ist denn die Welt, die Marketingwelt jetzt anders, als sie zu Beginn von Territory war?
Also vielleicht, wenn wir einmal nach außen gucken, na, was ist da draußen so passiert in der Marketingwelt, dann ist es natürlich in erster Linie der kometenhafte Aufstieg von Social Media und natürlich auch von Influencer-Marketing. Mhm. Das ist aber auch irgendwie mega spannend, wahnsinnig schnell, wie viele Plattformen wir alle gelernt haben, uns darin zu bewegen und so weiter. Also das hat sich so krass verändert. Dann finde ich das ganze Visuelle, also ich meine, damals haben wir noch richtig viele Texte geschrieben, lange Riemen, journalistische Formate. Heute ist alles sehr visuell. Bewegtbild, Memes, also es ist alles in erster Linie wie bewegt, hat man das Gefühl. Podcasts, irgendwie ja auch ein Format, was irgendwie sich nicht als Eintagsfliege herausgestellt hat, sondern super spannend und ein gutes Format geworden ist. Live-Events, Streaming-Geschichten. Naja, und dann das ganze Thema Personalisierung jetzt. Also ich meine, es bewegt uns alles ständig und viel, aber das ist vielleicht so das Größte. Und ich glaube, wenn man jetzt zurückguckt, dann kann man schon sagen, dass die Vielfalt aber damals, also was haben wir alles gemacht noch in Print und digital und Videos und die war irgendwie sehr breit. Mhm. Also das hat irgendwie Spaß gemacht.
Und damals hast du auch das Gefühl gehabt, es gab noch mehr Departments.
Ja.
Einzelne Departments, die nichts miteinander zu tun hatten oder wenig miteinander zu tun hatten. Ne? Also es gab irgendwie Redaktionen, die Magazine gemacht haben. Es gab Videoproduktionsunits, die nur das gemacht haben. Es gab Social Media, gab es auch schon, aber die waren auch relativ separiert voneinander. Das ist mittlerweile anders, oder?
Natürlich. Und wasserfallartige Abläufe, ne? Erst da, dann geht es dahin, dann geht es dahin. Mhm. Ja, das ist alles komplett anders. Und Kreation denken wir ja heute auch komplett anders und alles integriert. Ja, das hat sich sehr verändert. Und nach innen muss man sagen, okay, vor 8 Jahren, mein Gott, wir waren ja ein komplett zusammengewürfelter Haufen, der auch in großen Teilen gefremdelt hat miteinander. Mhm. Heute würde ich sagen, wir sind so eine harmonische Patchwork-Familie. Aber damals, das war irgendwie ja schon eine unfassbares Projekt, dieses Territory aus der Taufe zu heben und irgendwie zusammenzuführen und trotzdem den Unterschieden gerecht zu werden, aber dem Ganzen irgendwie eine neue DNA zu geben und so. Das war eine Monsteraufgabe und die ist immer noch nicht fertig.
Was war denn eigentlich nochmal so der Gedanke bei Territory?
Na, der Gedanke war ja damals zweierlei. Wir haben zum einen eben gesagt, eine Hypothese, dass wir glauben, als Tochter eines Medienunternehmens, dass eben Marken und Unternehmen eigentlich immer mehr funktionieren müssen wie Medienmarken. Die publizieren. Mhm. Also das heißt, die veröffentlichen Inhalte, die treten in Dialog, die brauchen Themen, die brauchen eine Position, die müssen irgendwie eine loyale Zielgruppe, Nutzerschaft, Leserschaft, was auch immer finden. Das war damals unsere These. Ich glaube, das ist nach wie vor richtig. Mhm. Finde ich sogar noch, hat sich das verstärkt. Und das andere war natürlich, dass wir gesagt haben, okay, wie funktioniert eigentlich moderne Kommunikation? Und wir haben damals gesagt, ja, wir brauchen Experten im Social Media. Deswegen haben wir damals die Web-Guerillas ja akquiriert. Wir müssen Influencer-Marketing bedienen. Deswegen haben wir damals ja TIND mit integriert und so weiter. Also wir haben irgendwie gesehen, was wir glaubten, wo sie hin sich der Markt entwickelt, welche Trends kommen, und haben gesagt, wir müssen eigentlich das alles im Haus haben, damit es auch zusammenspielt. Und das hat sich ja eigentlich ganz gut bewahrheitet, auch wenn die Schwerpunkte sich natürlich ständig verlagern.
Lass es mal von der Vergangenheit in die Gegenwart schwenken. Wie empfindest du denn die Situation gerade jetzt? Also wie, wenn du mal so deinen Blick auf die Agenturlandschaft richtest, wie geht's uns denn da gerade so?
Na, ich glaube, der Blick auf die Agenturlandschaft, der ist fast ein bisschen zu eng, weil wir müssen, also wie soll ich sagen, als Agenturen sind wir ja Teil der deutschen Wirtschaft und wir sind auch noch ein großer Arbeitgeber. Also insofern haben wir irgendwie an allen Stellen mit allem zu tun. Das eine ist, dass die deutsche Wirtschaft stagniert und in Teilen rückläufig ist. Insofern leiden alle Agenturen, weil das Erste, was ich cutte, sind Marketing- und Mediabudgets, logischerweise. Dann haben wir einen Markt, der sich stark konsolidiert. Wir haben viel Preisdruck im Markt, Verdrängungswettbewerb. Wir haben Dinge zu meistern wie KI und so weiter. Also ich glaube, es geht allen ähnlich, dass es schwierig ist. Auf der anderen Seite sind Agenturen ja Wesen, die sich wahnsinnig gut adaptieren können, die wahnsinnig schnell sind, sich im Anpassen von Marktgegebenheiten, im Reagieren, und auch die Menschen, die in Agenturen arbeiten, sind das gewohnt zu transformieren, Neues zu lernen, auszuprobieren. Insofern ist es, glaube ich, im Moment für alle ein hartes Brot, aber eben auch, wie soll ich sagen, eine spannende, herausfordernde Zeit.
Worauf kommt es denn jetzt an? Also wer kommt denn da am Ende raus und bleibt nicht auf der Strecke?
Also ich glaube, das Interessante wird irgendwie sein, ich glaube, es gibt so zwei Strömungen. Das eine ist eben, dass viele Kunden dazu neigen, mit großen Partnern zu arbeiten, weil sie da eben viel Leistung sozusagen in eine Hand legen können und Effizienz da heben können, weil sie auf ihrer eigenen Seite ja auch nicht mehr gewillt sind, x Agenturen zu steuern und vielleicht auch gar nicht die Kapazität haben, x Agenturen zu steuern und Projekte und so weiter. Also das sehen wir, ist auf jeden Fall eine klare Richtung. Dieses, ich möchte lieber einen Partner, der große Teile sozusagen der Wertschöpfungskette abbildet. Und dann auf der anderen Seite aber auch wieder die kleinen Schnellboote, die Superspezialisten. Gerade in so Zeiten der Umbrüche macht es natürlich total Sinn, sich immer wieder mit den absoluten Experten in bestimmten Bereichen auszutauschen. Also ich glaube, das sind so ein bisschen die Strömungen. Die Frage ist so ein bisschen, was bleibt in der Mitte und wer bleibt in der Mitte? Und wie fühlt sich das an? Weil wir sehen natürlich, dass die Größeren kapitalstärker sind. Die können große Invests in Technologie, in KI, in Zukäufe tätigen. Das können andere nicht. Insofern ist schon die Frage, wie am Ende der Markt aussieht.
Was ist denn aus deiner Sicht gerade, was sind denn so die großen Herausforderungen im Marketing, vor denen die Unternehmen stehen? Also was sind so die größten Fragen, die Unternehmen in der Kommunikation jetzt gerade lösen müssen?
Ich glaube, es gibt eine Menge Fragen. Also eins ist natürlich wirklich so, okay, wenn organische Reichweite nicht mehr funktioniert, wie dringe ich denn dann durch? Wie teuer wird das? Wie teuer wird Reichweite? Wie kann ich noch Aufmerksamkeit erzielen in diesem Content allerlei, was uns da draußen irgendwie begegnet? Wie kann ich auch eine langfristige Beziehung aufbauen? Also mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Und wer ist loyal? Und wie kann ich da in Interaktion treten? Und natürlich auch für die Unternehmen, wie für uns auch, okay, KI, was genau bedeutet das jetzt? An welcher Stelle setze ich das ein? Wo ist das schlau? Wie bekomme ich meine Mitarbeiter dahin, dass sie das lernen und gut finden? Also ich glaube, dass die Themen, ja, das sind so die Themen, die uns alle bewegen.
Lass uns mal diese zwei Themenbereiche vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Das eine hast du gerade schon angesprochen, Durchdringen, Reichweite, Social Media, und das andere ist KI. Lass uns vielleicht erstmal um Social Media uns kümmern. Kannst du noch mal ein bisschen schildern, vor welchem Hintergrund das passiert? Also was passiert aus deiner Sicht gerade auf Social Media? Was beobachtest du, was das für Unternehmen gerade schwierig macht?
Also das hat ja schon ein bisschen früher angefangen. Also Unternehmen haben ja eine Zeit lang sehr stark an ihren Owned-Media-Kanälen gearbeitet, also dann noch kommend von eigenen Websites, eigenen Blogs, eigenen auch eigenen Social-Media-Kanälen. Owned ist, wird immer teurer, ist immer teurer geworden, und natürlich shiftete alles immer mehr zu Earned. Ne? Also mehr Influencer-Marketing, mehr auf den Plattformen stattfinden. Es ist effizienter, es ist vielleicht direkter, aber es hat natürlich auch den Fluch, dass ich den Algorithmus bedienen muss. Und das ist natürlich nicht immer eigentlich passend zu meiner Marke, zu meinem Produkt, vielleicht einfach auch zu meinen Unternehmenswerten. Und was wir halt irgendwie sehen, ist oft, dass es eben nicht alle strategische Social Media betreiben. Also nicht alle genau wissen, was sie tun, sondern viele eben sozusagen den Mechanismus bedienen, den Algorithmus bedienen, und am Ende aber nichts davon haben.
Und ich glaube, also man muss vielleicht mal betonen, dass sich diese Dominanz des Algorithmus gerade halt extrem verschärft hat, weil ja durch unter anderem das Aufkommen von TikTok der Algorithmus ja sich gewandelt hat von so einer Personality-Based-Geschichte, das heißt, ich folge einem Kanal, hin zu einer Interest-Based-Geschichte, das heißt, der Feed wird eigentlich auf deine Interessen zugeschnitten, und das bedeutet nicht, dass wenn du einen erfolgreichen Kanal hast, dass du dann automatisch auch Reichweite bekommst, sondern du musst eigentlich immer sozusagen als Content-Creator bist du mehr und mehr gezwungen, Trends zu bedienen, virale Effekte zu bedienen, weil deine Reichweite nicht mehr so viel zählt, nicht mehr so viel Durchdringung hat, und weil Followership kaum noch was zählt.
Absolut. Ich hatte gerade am Montag ein sehr nettes Gespräch mit einem kleineren Unternehmen, wo mir der CMO sagte, weißt du, ich hab fast 2 Millionen Follower, aber da passiert nichts. Ne? Da ist kein Engagement, so, wo ich nur dachte, ja, das ist auch einfach nicht mehr die Währung, um die es geht. Aber dieses Suchen danach, wie kann ich das bedienen, wie kann ich das aufbauen, für was stehe ich, da ist halt sehr viel Aktionismus oft drin, und weniger Langfristperspektive, weil man eben denkt, man muss das alles sehr kurzfristig bedienen. Das macht es, glaube ich, wirklich so schwierig. Und für uns, finde ich, also wir sind ja eigentlich jetzt in der Kern-DNA irgendwie ein journalistisches Haus. Und wir haben ja immer schon von Authentizität gebrabbelt, also schon immer, seitdem ich irgendwie hier am Start bin. Und das verstärkt sich jetzt ja so krass. Und dabei hast du das Gefühl, es wird dabei alles ja immer künstlicher und immer synthetischer und immer gestagter und immer, also sozusagen, wir entfernen uns eigentlich komplett. Trotzdem wird einem suggeriert, dass das alles wahnsinnig authentisch ist und alles wahnsinnig direkt und ungefiltert. Das finde ich auch ein sehr interessantes Paradoxon, weil natürlich wollen die Leute das Authentische und natürlich glauben die eher dieser, ne, Empfehlung eines Freundes und so weiter. Mhm. Nur das kann man am Ende, glaube ich, eben nur bedingt nachahmen. Das muss schon echt sein.
Naja, und dann fühlen sich halt mehr und mehr auch Brands gezwungen, einfach zwanghaft auf Trends aufzuspringen und so. Und vielleicht ist es auch nicht immer gut, wenn du dann dein Produkt mit einem TikTok-Dance bewirbst.
Nee, genau. Und wir sehen ja auch, dass sich ja irgendwie die Dinge auch ein Stück weit entkoppeln. Also man bespielt im Marketing auf der einen Seite den Algorithmus und erreicht dann vermeintliche Erfolge. Auf der Markenseite denkt man sich, was soll ich damit? Und auf der Sales-Seite denkt man sich, ja, wo ist die Konversion? Was habe ich damit erreicht? Also diese Strömung wieder wieder zusammenzuführen mit diesem, was tun wir eigentlich und was wollen wir langfristig erreichen. Das ist, glaube ich, auch das, was am Ende die meisten Marketeers beschäftigt.
Mhm. Du hast gerade gesagt, Engagement, Reichweite, das sind nicht mehr die Währungen. Was wären denn die Währungen?
Es muss einem, also müssen gar nicht, aber sollte einem gelingen, dass man eigentlich eine loyale Kundenbeziehung aufbaut.
Mhm.
So, das klingt jetzt wie eine Binse, wo man denkt, ja, das haben wir auch schon irgendwie 1992 behauptet. Aber wenn man die erfolgreichen Marken heutzutage ansieht, was die ja alle schaffen, wenn ich jetzt auf Lallemund gucke, wenn ich auf Birkenstock gucke, wenn ich was auch immer, Schokolonli gucke, dann gelingt es denen ja im Prinzip, eine Community aufzubauen.
Mhm.
Und über diese Community sozusagen eine richtig feste Base zu haben, mit denen sie interagieren. Und was dann auch ein sehr leichter Hebel ist, die zu aktivieren im Marketing.
Mhm.
Und wir sehen das ja auch in unserem ganzen, wir sind ja sehr, sehr stark in diesem Nano- und Mikro-Influencer-Bereich. Und wir sehen ja auch, wie wahnsinnig gut das funktioniert, weil die Leute eine Affinität zu Marken haben. Also die werden nicht bezahlt.
Mhm.
Die wollen ja trotzdem mitmachen. Die wollen Produkte testen. Die wollen Co-Creations machen. Die wollen was auch immer. Das ist eigentlich faszinierend. Und das muss mir gelingen, eigentlich das zu heben, diesen Schatz, dieses Potenzial und diese Basis sozusagen zu aktivieren, diese loyale Community.
Wie komme ich denn da aber hin und was haben vielleicht auch Agenturen dazu beizutragen? Also was muss ich denn als Marke dann tun, wenn es doch so schwierig ist, die Algorithmen zu bedienen und die immer mehr interest-based sind und so? Also was wäre denn jetzt die Idee, zu diesem Ziel zu kommen, jetzt globaler gedacht?
Also ich glaube, du musst ja als Marke eben sehr erstmal sehr klar sein, wer du bist.
Mhm.
Also wirklich so, wofür stehen wir, was wollen wir sein?
Mhm.
Und dann muss es dir, glaube ich, gelingen, ja auch einmal zu sehen, wie verankerst du dich kulturell, wie verankerst du dich im Leben der Menschen? Also alle reden über Cultural Marketing, das ist aber nur eine Facette für mich, weil das kann ein kultureller Aspekt sein, das kann ein sozialer Aspekt sein, das kann aber auch ein wirtschaftlicher Aspekt sein. Und ich glaube, dieses, okay, wo verankerst du dich im Leben der Menschen, wo bist du Teil, wo denken dann die Leute an dich, das gilt es eigentlich sozusagen zu analysieren und strategisch herauszuarbeiten, weil das ist irgendwie, das ist die Basis. Und dann leitest du davon dann eigentlich deine Marketingmaßnahmen ab.
Mhm. Und jetzt mal in Agentur-Skills gesprochen, die wir dazu beitragen können. Was wäre das?
Alles. Also ich glaube, dass im Thema Strategie ein sehr großer Mehrwert beigemessen wird und noch zunehmend der wächst, weil nicht nur so als was man kennt, so klassisch Sprungbrett für die Kampagne und Pipapo, sondern Strategie wirklich im Sinne von, an welchen Lösungen arbeiten wir als Unternehmen und Marketing ist ein Teil davon. Ich glaube, das wird eben sehr, sehr wichtig. Und dann am Ende natürlich, dass du dann wirklich so ein Framework hast im Sinne von, was wollen wir erreichen? Also tatsächlich dann auch so eine Steuerung hast im Sinne von, was gelingt uns gut? Was gelingt uns nicht so gut? Welche Kanäle wollen wir dann eben irgendwie auch nicht mehr bedienen? Das wird auch noch viel, viel, viel zu wenig stringent durchgeführt.
Mhm.
Weil das heißt natürlich auch, dass du eigentlich in den Marketingabteilungen viel integrierter arbeiten musst. Was wir Agenturen, wir haben uns auf unserer Seite schon alle sehr integriert aufgestellt, aber auf Unternehmensseite ist das natürlich oft nicht so der Fall. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und dabei können Agenturen sehr gut helfen, es ist natürlich auch mehr als Unternehmen zu überlegen, was ich nicht tue.
Mhm.
Also, weil das ist natürlich irgendwie eigentlich die hohe Kunst. Also, was bediene ich nicht, auch wenn ich eine große Brand und Marke bin? Und das klingt vielleicht manchmal ein bisschen wie eine Binse, aber ich glaube, das ist ganz maßgeblich, weil im Moment sehen wir natürlich, dass eigentlich alle versuchen, alles zu bedienen.
Mhm.
Und das natürlich zu mehr Schmerzen als Glück führt.
Mhm. Wer da übrigens nochmal etwas nachhören will, der kann sich die letzte Folge mit Ella Ritterbecks anhören. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, wie es Marken schaffen können, Relevanz zu erzielen, ohne diesen Daily Content Grind auf Social Media mitzumachen. Also sozusagen so ein bisschen den Feed zu hacken und andere Möglichkeiten zu finden, wie man dann stattfinden kann im Bewusstsein der Kunden, ohne eben diese Spirale und dieses Algorithmus bedienen, die ganze Zeit mitmachen zu müssen. Lass uns mal zu diesem anderen großen Themenfeld schwenken, das uns ja alle wahnsinnig beschäftigt hat in den letzten 2 Jahren, fast schon über die Maßen beschäftigt hat. Das ist natürlich das Thema KI. Wir haben im Herbst 22 gab es ja quasi diese große KI-Explosion durch ChatGPT. Zumindest kam es da groß in die Öffentlichkeit und war der große Aufreger in den Agenturen. Wie hat sich denn seitdem dein Blick auf dieses Thema geändert, jetzt wo es so vielleicht ein bisschen runtergekocht ist, nicht mehr ganz so der Hype-Cycle da ist, obwohl es uns trotzdem täglich beschäftigt. Wie hat sich dein Blick verändert auf dieses Thema?
Naja, ich glaube, lustigerweise ist es ja genau umgekehrt, dass man es damals vielleicht eher aus der Distanz gehört und gelesen hat. Und jetzt ist man aber sehr nah dran. was mich ein bisschen stört manchmal, ist natürlich, dass alle so, man sagt KI und alle nicken, wo man denkt, okay, was genau, wovon sprechen wir jetzt? Weil es ist wahnsinnig vielschichtig, es ist wahnsinnig übergreifend und das hat ja also von Tools über rechtliche Aspekte bis hin zu HR oder so, es zieht sich ja durch alles durch. Und deswegen ist das manchmal so, wo ich denke, die größte Schwierigkeit ist doch, das irgendwie in verdaubare Häppchen zu schneiden und uns zu überlegen, okay, was nutzen wir jetzt wo, an welcher Stelle und guten Gewissens, dass irgendwie da immer diese Metaparolen ausgerufen werden, dass man jetzt keine Agenturen mehr braucht, weil die KI macht das ja alles. Und ja, das ist manchmal ein bisschen mühsam, finde ich.
Dementsprechend ist die Frage danach, wie unsere Haltung bei Territory da ist, wahrscheinlich auch einfach zu groß und zu müßig, weil es zu sehr auf den Einzelfall ankommt.
Also die Haltung ist, glaube ich, so, dass wir das Thema natürlich komplett offen angehen und dass wir es ausprobieren. Und es hat ja immer zwei Sichtweisen. Das eine ist KI als, wo hilft mir das was? Also wo werde ich denn eigentlich schneller, besser, wo kann ich tatsächlich Prozesse automatisieren, die ich nicht mehr händisch machen muss und so weiter. Das ist das ganze Effizienzthema. Aber auf der anderen Seite ist ja viel größer die Frage, welches Potenzial hat das denn? Also was mache ich denn vielleicht? Also gibt es neue Angebote, gibt es neue Leistungen? Was machen wir mit KI? Gibt es neue Geschäftsmodelle? Wohin führt uns das? Das ist ja noch ein viel größeres Thema, finde ich, und auch ein wahnsinnig spannenderes Thema. Insofern arbeiten wir da eigentlich an beiden Seiten. Und ich glaube, wir werden auch alle 3 Monate wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen kommen, weil die Entwicklung so schnell ist. Aber das ist das Spannende. Und ja, wir haben natürlich als Teil von Bertelsmann gewisse Restriktionen. Also das heißt, wir werden jetzt nicht rausgehen und sagen, wir werden nur noch KI-generierte Inhalte produzieren, weil wir sehen, dass das rechtlich alles noch auf sehr dünnem Eis ist. Insofern ist bei uns eben das ganze Thema Datenschutz und Urheberrechte und so ein recht großes. Wir haben aber auf der anderen Seite natürlich den Vorzug, dass wir nicht alleine sind, diese Themen zu tackeln. Wir haben eine große Kooperation mit Microsoft, ja auch auf Bertelsmann-Ebene. Wir sind da überall, sitzen da mit am Tisch und das hilft uns natürlich auch zu verstehen, was kommt da, wie funktioniert das und wie können wir damit umgehen.
Jetzt haben wir ja alle nach diesem großen KI-Schock irgendwann gesagt, AI will not replace you, sondern eine Person, die AI bedient, will replace you quasi. Jetzt liest man aber doch vereinzelt Meldungen von Unternehmen, die ihre Agenturen entlassen und voll auf KI setzen. Das sind sicherlich vereinzelte, vielleicht sind es auch ein bisschen Hype-bedingte Meldungen, wo man nochmal genau hinschauen muss. Trotzdem sind es Meldungen, die da sind. Und da fragt man sich ja dann schon, was haben wir eigentlich als Agentur dem noch entgegenzusetzen? Ne? Also wo sind wir denn dann noch? Sollte es wirklich machbar sein, große Teile von Agenturen wie Stand jetzt quasi durch KI-Technologie zu ersetzen? Was wäre denn unsere Daseinsberechtigung, ganz platt gefragt.
Also ich gebe dir recht, ich glaube, da ist eine Menge PR im Moment im Markt. Da übertreffen sich ja alle mit, ich nur noch mit KI und das ist toll. Man muss aber irgendwie sehr genau hingucken, was dann wirklich gemacht wird mit KI. Und ich glaube, wir haben alle keinen Zweifel daran, dass KI in bestimmten Bereichen sensationell gut funktioniert, ob das jetzt die Datenanalyse ist, ob das die Aussteuerung ist von Kampagnen, ob das bestimmte Automatisierungsthemen sind und so weiter, Analytics, keine Frage. Anders ist es aber, glaube ich, wenn wir über das ganze Thema Strategie, haben wir gerade schon gesprochen, schwierig finde ich jetzt rein KI, also ne, rein KI-basiert eine langfristige Strategie, weil ich glaube, das erarbeitet man im Miteinander. Genauso Kreation auch gerne bemüht, also im Sinne von die Maschine oder Kreation, das ist natürlich auch Quatsch, also das wird natürlich auch miteinander sich verbinden, aber trotzdem sind menschliche kreative Prozesse funktionieren einfach anders, wie sie im Moment mit der KI funktionieren. Und dann, was ich eben sehr wichtig finde oder was ich auch spannend finde, ist, du brauchst Spezialwissen, weil du musst dich auskennen. Du musst dich auskennen, damit du auch checken kannst, mit was du es zu tun hast und wie richtig oder falsch das ist. Also es gibt Studien, die gezeigt haben, dass die Menschen, die sozusagen am wenigsten sozusagen Ausbildung haben, Fachbildung haben, Expertise haben, tatsächlich auch am meisten sozusagen bedroht sind. Aber dass die Leute sozusagen, die eigentlich extrem kompetent sind in ihren Fachbereichen, dass das da eben unfassbar einen Boost gibt. Aber du brauchst das, weil du musst irgendwie auch einschätzen können, was gibt dir die KI zurück? Du musst es bewerten können, du musst es überprüfen können. Und wir machen ja so Mini-Tests. Wir haben jetzt auch zum Beispiel festgestellt, dass Reiseinhalte mit KI gar nicht funktionieren, weil alle Fakten falsch sind. Ne? Also es gibt ein relativ interessantes Experiment jetzt von der Harvard Business School zusammen mit Boston Consulting, die eigentlich rausfinden wollten, wo funktioniert KI eigentlich, ne? Also welche Aufgaben übernimmt KI und wo und wie am besten? Und dann haben sie drei Gruppen gemacht, relativ schlichtes Experiment. Einmal eine Gruppe an Consultants, die sozusagen ohne KI arbeiten, eine Gruppe an Consultants, die nur mit KI arbeiten und sozusagen eine Gruppe, die eben gemischt, ne? Bestimmte Lösungen. Also die haben bestimmte Aufgaben bekommen, die sie lösen sollten. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig, dass die Gruppe, die gemischte Gruppe, die also sozusagen ihre menschliche Expertise mit KI-Unterstützung genutzt hat, um diese Aufgabe zu lösen, also waren outstanding die besten Ergebnisse. Und ich finde, das kann man total nachvollziehen, weil das ist natürlich genau das, glaube ich. Es macht uns an vielen Stellen eben effizienter, schneller und es ist eine Art Co-Creation. Und ich glaube, so wird auch das Dreieck sein, Agentur, Maschine, Kunde, also in dem alles stattfindet. Und ich finde, das ist super spannend und das wird uns, glaube ich, nochmal zu ganz neuen, wie soll ich sagen, Projekten, Workflows und auch Ergebnissen bringen. Aber ich glaube fest an diese Verknüpfung.
Ich würde dir ja eigentlich recht geben dabei. Ich glaube nur, es gibt so einen Bereich des Online-Marketings, wo es tatsächlich darum geht, einfach herzustellende Produkte schnell über Social Media zu verkaufen, wo eigentlich die ganze Prozesskette mehr oder weniger digital gesteuert werden kann, aus einer so einer Prozesszentrale gesteuert werden kann. Und ich glaube, da würde ich dann nochmal ein Fragezeichen dran machen, ob die künftig wirklich noch auf große Agenturen zugreifen. In diesem Bereich würde ich schon ein Fragezeichen dran
machen. Hast du total recht. Also das würde ich sofort unterstreichen. Das machen, glaube ich, auch heute schon viele Unternehmen. Und da macht es auch, glaube ich, total Sinn. Das meinte ich vorher auch mit Analysen, mit Aussteuerung, Automatisierungsthemen und so weiter. Also da bin ich total bei dir, auch bei der Asset-Produktion. Also da werden wir sehr viel KI-generierten Output haben, weil ich habe ja immer irgendwie sozusagen unterschiedliche Levels an, was brauche ich, und da wird sehr viel Maschine sein, das glaube ich absolut.
Wenn wir uns mal den Verlauf der letzten 8 Jahre anschauen, dann ist ein Thema dabei, das auch eine Riesenumwälzung hinter sich hat, nämlich das Thema, wie arbeiten wir das große Stichwort New Work. Man hatte ja so kurz nach der Pandemie das Gefühl, so jetzt wird so ein bisschen der Schalter umgelegt in Richtung New Work. So, ja, wir arbeiten alle im Homeoffice, alles ist viel freier, viel flexibler. Vielleicht kommt jetzt auch die 4-Tage-Woche, neue Arbeitsmodelle werden eingeführt und alles ist anders als vorher. So, jetzt werden viele von diesen Dingen gerade so ein bisschen zurückgenommen. Also immer mehr Unternehmen führen Präsenz ein. Wir haben auch eine Teilpräsenz wieder eingeführt. Die 4-Tage-Woche ist gerade unter großer Kritik auch sozusagen. Es wird gerade wirklich diskutiert, ist da was dran oder machen wir uns da alle was vor? Was glaubst du denn? Wo stehen wir gerade in Sachen New Work? Ist es jetzt tot und müssen wir wieder zurückgedreht oder wie geht's da weiter?
Es ist ein bisschen zu schlicht, es an dem Thema Präsenz aufzuhängen, weil New Work ist für mich nicht Präsenz. Also, weißt du, was ich meine? Also, New Klar. Work ist irgendwie, wie arbeiten wir miteinander? Wie sind Prozesse? Wie sind Tools? Und ich glaube, das hat sich so krass geändert und auch für alle. Und das wirst du auch nicht mehr zurückdrehen. Und diese Flexibilität, die Menschen sich wünschen, das ist auch richtig. Und das wird sich auch nicht zurückdrehen. Deswegen finde ich die Diskussion manchmal so ein bisschen schwierig mit diesem, ja, müssen wir jetzt alle wieder wie früher von 8 bis 10 irgendwie abends natürlich ins Büro und das ist dann die wahre Welt. Ich glaube, das kann es nicht sein. Das sind auch irgendwie fadenscheinige Diskussionen. Wir sind irgendwie ein Land und Gesellschaft der Extreme geworden. Alles wird immer in so einer ist immer extrem diskutiert. Also wenn ich nicht 5 Tage Flexibilität gebe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt wieder 5 Tage Hardcore-Präsenz und so weiter anordne. Also ich weiß nicht, warum wir irgendwie so schwer in der Lage sind, Dinge mal ein bisschen differenzierter zu betrachten und natürlich auch so ein bisschen individueller, weil das ist ja auch für jede Agentur, für jedes Unternehmen vielleicht ein bisschen anders. Mein Nachbar arbeitet bei Google, da war das so, wir schaffen die Büros ab, keiner muss jemals wieder kommen, Schnitt, 5 Tage die Woche und das funktioniert alles nicht. Da frage ich mich irgendwie, warum? Na, also weil alle waren sich nicht sicher, was kommt auf uns zu, wie geht das, wie funktioniert das und wir haben es alle ausprobiert und jeder hat doch für sich mehr oder weniger jetzt rausgefunden, was eigentlich passende Modelle sind. Und gerade bei uns in den Agenturen ist es doch auch klar, wie wichtig trotzdem das Miteinander ist und auch ehrlich gesagt das Zwischenmenschliche, weil ich will nicht nur über Projekte reden den ganzen Tag und ich will auch nicht nur zielstrebig in Terminen sitzen, ich will auch einen Austausch haben, ich will auch wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich brauche das auch ein bisschen für meine Inspiration und ich will einfach auch, dass die Leute irgendwie rechts und links sich kennen, füreinander einstehen und pipapo. Also ich meine, und deswegen sind so viele wieder da hingegangen und gesagt haben, ja, es ist aber trotzdem gut, wenn ihr auch mal da seid. Also wenn ihr euch austauscht, wenn da was passiert. Und ich glaube, trotzdem leben wir New Work und das wird auch nicht zurückgedreht werden.
Es gab gerade diesen Spiegeltitel, arbeiten wir zu viel oder zu wenig in Deutschland, wo es eben auch um die 4-Tage-Woche ging. Arbeiten wir zu viel oder zu wenig in Deutschland, Sandra?
Auch das finde ich eine schwierige Diskussion. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, da in der Wirtschaftswoche von Horst von Butler, unser geschätzter Kollege, ehemals Kapital, jetzt Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Und zwar war das der CEO Japaner von Demori, einem Werkzeugmaschinenbauer, der sich in Deutschland Gildemeister gekauft hat mit Werken in Bielefeld um Allgäu. Und die haben tatsächlich verglichen ein japanisches Team mit einem Team im Allgäu, die sozusagen tatsächlich dieselbe Tätigkeit tun, nur dass sie, dass das Team in Deutschland eben tatsächlich fast 20% weniger arbeitet, weil Urlaub, weil, ne, und so weiter. Und unterm Strich ist der Output der gleiche. So. Und ich glaube, das eine ist eben die Frage, könnten die Deutschen noch mehr leisten und machen wir es uns zu bequem und, weil wir müssten ja jetzt. Ich glaube, dass das manchmal eine relativ polemisch und auch ungerechte Diskussion ist, weil alles, was ich wahrnehme, ist, dass die Leute schon bereit sind, sozusagen extreme Leistung zu erbringen und viel Leistung zu erbringen. Aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem eine Ausgewogenheit haben wollen, in ihrem Privatleben mit ihren Kindern was zu tun zu haben oder Sport zu treiben oder sich der Kunst zu widmen oder. Und das ist doch eigentlich auch nur fair, weil wir alle wollen doch nicht mehr leben wie die vorderen Generationen. Wir arbeiten und dann kommt die Rente und dann sind wir krank und dann sind wir tot. Und wenn es so einfach wäre, dass wenn wir einfach nur alle 20% mehr arbeiten, dann hätten wir alle 20% mehr. Ich glaube, so wird es halt auch nicht gehen, ne?
Sag mal, was mich nur interessiert, wenn wir nochmal über die gemeinsamen 8 Jahre bei Territory reden und da zurückblicken. Denn gemeinsame Jahre sind es ja noch wesentlich mehr, sagen wir hier leicht schamhaft. Kannst du eigentlich feststellen, dass es einen Kulturwandel in der Arbeit zwischen Agenturen und Unternehmen gibt? Also der Punkt, der mich daran reizt, ist, dass man manchmal immer noch dieses Gefälle spürt, so ein Hierarchiegefälle, das irgendwie nicht mehr zeitgemäß wirkt. Also dass man als Agentur das Gefühl hat, so man ist Erfüllungsgehilfe und man muss irgendwie buckeln. Und dabei, wenn man genau drauf guckt, müsste man sich doch eigentlich auf Augenhöhe begegnen, ne? Müsste man doch eigentlich sagen, so ihr wollt was von uns, wir geben euch, was ihr braucht, wir sind Geschäftspartner. Trotzdem spürt man noch dieses Hierarchiegefälle. Wie geht's dir da? Hat sich das geändert oder woher kommt es?
Ja, das ist interessant, das hält sich wacker, wie so manche Dinge, die so ein bisschen anachronistisch anmuten. Also ich finde, überall da, wo wir eigentlich eine tolle Kundenbeziehung haben und auch gute Sachen machen, ist das eben nicht so, weil es einfach bessere Ergebnisse bringt. Und überall da, wo das tatsächlich so ist, ist so viel Reibung und Schwierigkeiten. Also meine Erfahrung ist eben, dass das weniger was mit Unternehmen und Agenturen zu tun hat. Meine Wahrnehmung ist, dass es einfach was mit Angst zu tun hat. In dem Moment, wo ich sozusagen auf Kundenseite jemanden habe oder ein Team habe, was sozusagen sehr angstgetrieben ist oder auch eine tatsächlich ängstliche Unternehmenskultur herrscht, die wir nach wie vor in sehr vielen Unternehmen haben, haben wir meistens diese Situation, dass irgendwie Druck weitergegeben wird, dass eben Dienstleister entsprechend ja auch so behandelt werden und so weiter. Also ich glaube, es hat eben weniger was mit vielleicht Anachronismus zu tun, als tatsächlich mit, ich weiß mir nicht anders zu helfen, als meine Agentur zu prügeln.
Ein anderes großes Thema, über das gerade alle reden, ist natürlich der berühmte War for Talent. Also wo kriegen wir gute Mitarbeiter her? Was mich ja wundert, ist, wo sind denn eigentlich die ganzen Leute hin? Weil das Gefühl ist ja, dass alle Unternehmen händeringend Leute suchen. Uns geht es ja genauso, also wenn wir Stellen zu besetzen haben, es sehr schwierig ist, die richtigen Leute zu kriegen und an uns zu binden. Wo sind die ganzen Leute eigentlich hin? Die guten Leute.
Die Guten?
Überhaupt die Leute. Also die Guten ist ja schon mal ein Anspruch, ist ja nochmal ein Anspruch, ne? Aber wo sind die Leute überhaupt? Alle suchen ja Arbeitnehmer.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube auch da, also ich glaube, was wir sehen, Gastronomie, Pipapo, da sind die Leute wirklich raus aus der Branche, also Corona-bedingt und haben sich andere Arbeitsplätze gesucht in anderen Branchen. Ich weiß das eben von den Kollegen Bertelsmann Logistik Avato. Solche Unternehmen haben krass Leute gezogen, E-Commerce während der Corona-Zeit. Auch Unternehmen wie Amazon und so weiter, da sind ganz, ganz viele Leute hingegangen, also wenn wir jetzt über Blue Collar sprechen. Im Agenturbereich finde ich es ganz interessant, weil da nehme ich eben im Moment eigentlich so einen Wandel da. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es in den letzten 2 Jahren die Dramatik relativ hoch war. Im Moment ist es nicht mehr so. Wir haben viele Bewerbungen, wir haben super Bewerbungen. Das ist irgendwie ganz interessant. Und man hat eben auch das Gefühl, dass es gab ja so eine große Dynamik im Markt nach Corona, dass irgendwie jeder sein Leben verändern wollte. Und eben auch vielleicht sich beruflich verändern wollte. Auch das hat sich jetzt, finde ich, eher ins Gegenteil verkehrt, dass man wieder eher so eine Stagnation merkt. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Auf und Ab bei uns in dem Bereich. Aber im Moment nehme ich das nicht mehr so hart und schlimm wahr wie noch kurz nach Corona.
Okay, Sandra, dann danke ich dir für diesen differenzierten Blick auf diese vielen komplizierten und oft plakativen Themen und danke dir für dieses Gespräch hier.
Ich danke dir, lieber Till. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder 8 Jahre warten.
Ja, das machen wir schneller.
Genau. Herzlichen Dank.
Und euch danken wir herzlich für die Aufmerksamkeit. Wie immer packen wir euch die ganzen relevanten Links, die wir besprochen haben, in diesem Gespräch in die Shownotes. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Das hilft nämlich anderen Leuten, diesen Podcast dann wiederum leichter zu finden. Und eins noch, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten, wie gerade eben besprochen, oder haben wir jetzt gut genug Bewerbungen? Nee, ne? Die Leute sollen sich immer noch bewerben. Gut. Also wenn ihr auf Jobsuche seid, dann besucht doch bitte karriere.territory.de. Da findet ihr aktuelle Stellenausschreibungen und alles, was ihr so über das Arbeiten bei Territory wissen müsst. Da freuen wir uns über euren Besuch drauf. Und in spätestens 2 Wochen geht's dann weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.